Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Message in a Bottle heißt nämlich Flaschenpost und es geht jetzt um Seefahrt. 8.48 Uhr ist es. Vor dem Panama- und Suezkanal gab es nämlich genau vier Möglichkeiten, von Europa aus über den Seeweg den Osten zu erreichen. Wenn man die Europäer gefragt hat zumindest, gab es diese vier Wege. Um Afrika rum, um die Südspitze von Amerika, über zwei Passagen durch das Polarmeer. Die Nordwestpassage ist Nummer eins von diesen Polarmeerpassagen. Und Polarmeerpassage 2 ist entlang die Nordostpassage entlang der nördlichen Küste von Europa und Asien. Ich hoffe, Sie haben gut aufgepasst. Es wird abgefragt. Diese Nordostpassage, also Weg, der aufregendste Weg vielleicht, dem hat der Münchner Historiker Andreas Renner jetzt eine ganze Monographie gewidmet. Nordostpassage, Geschichte eines Seewegs heißt dieses Buch. Und Günther Wessel hat es für uns gelesen. Herr Wessel, wen lesen wir denn da? Über wen lesen wir denn da? Wer waren die ersten Entdecker, die sich in diesen Seeweg getraut haben?
Naja, die ersten waren Niederländer und Engländer. Das hängt damit zusammen, dass die Passage um Afrika herum von den Portugiesen mehr oder weniger beherrscht wurde, die um Südamerika herum von den Spaniern. Die im Nordwesten hatte sich als unzulänglich herausgestellt, also da kam niemand durch, die hatte noch niemand gefunden. Also hat man versucht, nach Nordosten zu segeln. Das waren dann Niederländer und Engländer vorwiegend. Und die sind losgesegelt ohne große geografische und ohne große klimatische Kenntnisse, wie man es damals so gemacht hat. Also sie wussten einerseits nicht, wie lang Asien wirklich ist, also in der Ost-West-Ausdehnung. Dann hatten sie vermutet, dass sie großen sibirischen Ströme, von denen man wusste, also das hatte man gehört von Händlern, dass die irgendwie aus China kamen und hofften, darüber da reinzukommen. War ein Irrtum, kam nicht aus China. Und sie hatten keine Ahnung von den klimatischen Verhältnissen, also wie sich ein Nordpolarmeer anfühlt, wo kein Golfstrom mehr reinkommt. Also wie tief gefroren das Wasser ist, wie hart das Packeis ist und so weiter. Und sie konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Und trotzdem waren die Fahrten am Anfang relativ einträglich. Sie jagten dann halt nebenher Wale, sie haben Walrösser gejagt, sie haben Robben gejagt und die Felle und das Elfenbein mit zurückgebracht. Das waren sehr gesuchte Handelsware. Und sie haben mit Fellen gehandelt, die sibirische Jäger ihnen brachte. Das gefiel der russischen Krone dann nicht. Die hat dann versucht, Sibirien zu erobern. Das ist dann gelungen. Und innerhalb von zwei Generationen war dann ungefähr auch der Zobel ausgerottet, weil die versucht dann den Fellhandel wirklich zu kontrollieren.
Das klingt wirklich nach Abenteuergeschichten. Wann sind wir da eigentlich? Wann wurde die Nordostpassage zum ersten Mal durchfahren?
Zum ersten Mal durchfahren wurde sie Ende des 19. Jahrhunderts, 1878, 79, durch Adolf Erik Nordenskjöld. Der hat zum ersten Mal die direkte Durchfahrt gefunden. Vorher haben es andere probiert, immer mal wieder, sind irgendwo gescheitert, beispielsweise in einem Lena-Delta oder in einem dieser Delta, dieser großen Flüsse. Semjon Deschnjow war ein wichtiger, der ist 1648 erstmals um die Nordostspitze von Sibirien rumgesegelt. Das ist die Halbinsel Tschukota. Und Vitus Bering war ein anderer wichtiger Name dabei, der diese Passage zwischen Alaska und Sibirien entdeckt hat. Also nachgewiesen hat, dass da eine Passage ist, die Beringstraße, die nach ihm benannt worden ist. Und ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts verlor die Nordostpassage so ungefähr ihren Schrecken. Da fuhren damals auch die ersten Frachter durch, begleitet von wirklich leistungsstarken Eisbrechern, die später dann auch atombetrieben wurden. Also in der Sowjetunion haben die atombetriebene Eisbrecher eingesetzt, damit sie die Passage offen halten konnten, um da die Kupfer- und Nickelvorräte aus den Häfen rauszubringen.
Schreibt der Autor denn jetzt nur über diese Entdeckungsgeschichte oder gibt es da noch mehr?
Na, der mischt ganz gut Entdeckungsgeschichte und politische Geschichte. Also er schreibt relativ nüchtern, aber anschaulich über die Härten der Entdecker, über eingefrorenes Bier, was sie auf den Schiffen mit hatten, was den Tieffror, über Skorbut, dramatische Rettungsaktionen und so weiter. Aber eben auch darüber, dass beispielsweise die Sowjetunion 1926 eigentlich alles Land zwischen ihrer Westgrenze, also in einem gedachten Dreieck zwischen ihrer Westgrenze zu Norwegen, der Grenze der Beringstraße und dem Nordpol, alles Land, was da vermutet wurde, zu ihrem nationalen Territorium erklärte. Selbst was man noch nicht entdeckt hatte, sodass die Nordostpassage für sie ein innerstaatlicher Seeweg wurde. Keine offizielle Schifffahrtsstraße mehr, die weltweit benutzt werden konnte. Also die reklamierte die sozusagen für sich. Also darüber schreibt er auch. Und er schreibt auch, dass Gorbatschow das dann beispielsweise aufgehoben hat und zum ersten Mal dann ausländische Frachtschiffe auch durch die Nordostpassage fuhren konnten. Immer begleitet von sowjetischen Eisbrechern natürlich.
Gibt es auch sowas wie einen Ausblick im Buch? Also wie geht's weiter mit der Gegend? Was spielt da für eine Rolle? Klimawandel oder auch Krieg?
Naja, Putin-Russland sieht die Nordostpassage wieder als nationale Schifffahrtsstraße. Klimawandel öffnet dieses Ding. Also um es ganz kurz zu machen, Klimawandel wird die Nordostpassage öffnen. Also der Seeweg ist heute offener als je zuvor. China hat ein großes Interesse an diesem Seeweg. Also die bauen Häfen auf und kaufen sich da ein. Die betrachten das als Teil ihrer Seidenstraße. Und der Renner mischt das sehr gut. Und der bringt eine gute, kurze Analyse dessen, wie die heutige Interessenslage ist.
Günter Wessel hat für uns gelesen Nordostpassage, Geschichte eines Seewegs von Andreas Renner. Das Buch ist im Mare Verlag erschienen. 274 Seiten, 28 €.